Elektroautos spalten so ein bisschen die Automobilbranche. Es ist ein sehr emotionales Thema für viele Leute. Ich habe das selber erlebt in meinen ganzen Videos zu E-Autos, vor allen Dingen zu meinem ID.3, den fahre ich nämlich. Und wir wollen heute uns trotzdem der Herausforderung stellen, darüber zu sprechen. Ich habe zwei wunderbare Gäste neben mir sitzen und wir wollen heute so ein bisschen beleuchten, wie ist eigentlich der Alltag mit so einem E-Auto? Kann man sich das langfristig vorstellen? Für wen ist das eigentlich was? Diese ganzen E-Auto-Vorteile, aber auch Nachteile auf sich zu nehmen. Ich darf ganz herzlich bei mir begrüßen Markus einmal.
Hallo.
Und natürlich Alex.
Hi. Hi.
Schön, dass ihr da seid, ihr zwei. Ich habe es gerade schon gesagt, ich fahre einen ID.3. Was fahrt ihr oder habt gefahren oder...
Ich habe jetzt schon mein zweites Elektroauto. Mhm. Das ist ein Kia Niro EV, den du damals bei deinem Auswahlvideo aussortiert hast. Ich habe ihn genommen. Und zuvor hatte ich auch schon einen Kia, und zwar einen E-Soul. Das ist dieser eckige, der ein bisschen ausschaut wie Kylo Ren.
Ah,
so ein
ja.
Stormtrooper-Helm.
Mhm.
Genau, und den gab es irgendwie billig im Leasing, als ich eben umgestiegen bin. Und ja. Dann dachte ich mir, den super zum Ausprobieren. Und das war vor 4 Jahren nun fast, also 2021.
Ach, cool. Ja. Ja, siehst du. Also ich habe mein ID.3 fahre ich jetzt auch schon bestimmt, 2,5 Jahre. Genau. Im nächsten Jahr muss ich den wieder abgeben. Ich habe den auch geleast damals. Auch ziemlich günstig tatsächlich. Da haben ja dann auch immer viele Leute vermutet, so, ach, ich habe da bestimmt meine Connections spielen lassen, weil ich schon mehrmals gesagt habe, naja, damals war das halt irgendwie günstiger und ich zahle nicht so viel für mein Auto. Aber das war halt so. Und wie ist bei dir, Alex?
Ich habe tatsächlich gar kein Auto.
Mhm, okay. Was macht's bei dir?
Genau. Keine Ahnung. Aber ich komme halt aus Hamburg und mache da tatsächlich wahnsinnig viel mit Carsharing. Mhm. Und es sind halt auch hauptsächlich ID.3s, die da in dem Service drin sind. Ein paar Teslas auch. Und hatte jetzt auch durch meinen Job die Möglichkeit, als Tech-Reviewer auch bei so einigen Testfahrgeschichten mit dabei zu sein. Mhm. Und ich bin, glaube ich, auch eher Typ Elektroauto. Also ich finde das eine tolle Technik und bin halt, ohne eins zu besitzen, halt eher, wenn ich mir ein Auto kaufen würde, eher bei dem Thema Elektromobilität halt drin.
Mhm. Du hast mir ja vorhin erzählt, dass du auch als kompletter Newcomer quasi bei dem Thema dich der Herausforderung gestellt hast, so eine Langstrecke von 2500 Kilometern oder was zu fahren.
Genau.
Kannst du gerne gleich mal erzählen. Ich sehe schon, wir haben ein paar Fragen im Chat. Ich brauche einmal kurz die Maus. Hallo, Maus? Funktioniere? Da, genau. Fragen. Auto-Abo für wenig Fahrer gut?
Weiß ich nicht.
Da wird gleich tief eingeatmet.
Auto-Abo sind ein schwieriges Thema, weil das einfach total individuelle Kalkulation ist. Es funktioniert ja so, dass du monatlich was zahlst und da ist die Versicherung drin und da ist alles Mögliche drin, also Reifenwechsel und dergleichen mehr, aber halt nur der Strom nicht. Und
ja.
Jetzt musst du halt ausrechnen, wie viel fährst du denn? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du fährst so wenig, dass du auch mit Carsharing gut rumkommst, nee, dann kein Auto-Abo. Wenn du sagst, du bist so gut in der Versicherung drin, weil du schon viele, viele Jahre Führerschein hast, so wie ich, dann kommst du vielleicht mit der Versicherung, die du individuell abschließt, billiger weg als im Auto-Abo. Also das ist wirklich so, da muss man echt überlegen, rentiert sich das für mich? Was sind genau meine Anforderungen? Mhm. Ein Riesenthema bei der Elektromobilität, was brauche ich eigentlich?
Mhm.
Und da muss man wirklich von Fall zu Fall entscheiden. Ich habe es auch mir angeschaut tatsächlich und habe ich dann dagegen entschieden, weil für mich individuell war es so, nee, es war knapp, aber es hat sich einfach nicht rentiert.
Ich glaube, die eine der Themen, die Leute umtreibt, die von einem Verbrenner vielleicht überlegen, auf ein Elektroauto umzusteigen, ist wirklich dieses, du hast es gerade gesagt, rentiert sich das für mich? Du hast es jetzt auf ein anderes Thema bezogen. Ich nehme das jetzt einfach mal auf und sage, rentiert sich das denn für mich? Zum Beispiel, wenn man sich die Strompreise anguckt, so an Ladestationen und die Wartezeiten und so weiter. Das höre ich ja ganz oft, dass das viel die Leute einfach nicht in Kauf nehmen wollen, da dann irgendwie eine halbe Stunde an der Ladesäule zu stehen. Wie hast du das erlebt bei deiner Langstrecke jetzt? Mich interessiert das wirklich, weil so als wenn du sagst, du hast dich damit absolut gar nicht beschäftigt, dich einfach so ins kalte Wasser geschmissen.
Ja.
Wie war das für dich?
Genau, also das war, wie ich gerade schon erwähnt habe, ich fand halt dieses Thema Elektromobilität super spannend.
Mhm.
Aber ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, wie ist es denn jetzt mit der Reichweite? So diese Gretchenfrage. Und das kann man natürlich immer am besten selber ausprobieren und dann natürlich im Idealfall auch mit einer längeren Strecke. Und wir sind dann damals von Hamburg bis nach Südtirol gefahren mit ein paar Zwischenstopps, weil ich fahre nicht gern 1.500 Kilometer am Stück. Und das haben wir damals mit einem Polestar 2 gemacht. Und das hat sich überraschend nach Auto angefühlt. Also es war das Autofahren mit allen Vorteilen, die ein Elektroauto hat. Das heißt, ich bin entspannter unterwegs. Das war auch damals die Single-Motor-Long-Range-Variante. Das heißt, der war auch bei 165 abgeriegelt. Das heißt, man konnte auch gar nicht ballern, sondern ist halt echt entspannt, aber zügig auf der Autobahn gefahren. Der hat angezeigt, ich glaube, 420 Kilometer immer, wenn er vollgeladen ist oder bei so um die 90%. Das kam auch immer hin. Das hat auch immer gepasst. Ich bin auch niemand, der jetzt sagt, ich muss jetzt 8 Stunden durchfahren. Habe ich halt einfach keine Lust drauf. Wir hatten es gerade schon. Irgendwann hätte ich dann gerne mal einen Kaffee und irgendwann muss der Kaffee auch mal wieder raus. Das heißt, man macht eh nach 2,5-3 Stunden seine Pause, lädt das Auto in der Zeit, die man an der Raststelle ist, halt einfach wieder voll. Und wir sind damit erstaunlich problemlos durch die Gegend gefahren. Und ich hatte dann halt, in Südtirol hatten wir halt ein Hotel, die hatten Wallboxen. Das heißt, für die Tagesausflüge war das auch überhaupt kein Problem. Das war aber auch alles so, es hat sich halt sehr gut gefügt. Also wir haben das nicht geplant, es hat alles ganz gut gepasst. Das war zum Beispiel auch einmal abends essen gehen in so einem kleinen Dorf in Italien, auf dem Marktplatz das Auto gestellt. Hoi, da stehen ja 2 Schnellladesäulen. In den 2 Stunden, die man essen war, das Auto vollgeladen. Ich musste halt nicht extra zum Tanken fahren, was du sonst halt machen musst, sondern ich habe das extrem gut in diesen Urlaubsalltag integrieren können. Und das fand ich eine sehr coole, das war ein sehr cooles Erlebnis. Jetzt hattest du schon das Thema, wir hatten natürlich auch eine Leihkarte für die Ladesäulen. Das heißt, ich musste natürlich auch keine Recherche vorher machen, wo kann ich laden, wo sollte ich vielleicht lieber nicht laden. Und dann ist natürlich auch, das war ja irgendwo auch eine Pressefahrt. Das heißt, am Ende sind die Kosten für das Laden natürlich auch nicht direkt in meiner Tasche gewesen. Ist natürlich ein Riesenfaktor, der das ganze Thema extrem einfacher macht, ist mir auch absolut bewusst. Aber rein vom Fahren her, von der Vorbereitung, die halt nötig war, war das echt ein entspannter Trip.
Markus, wie siehst du das? Also du hast ja jetzt schon, du bist jetzt kein Newcomer mehr bei dem Thema. Nee. Wie schätzt du so alles rund ums Laden ein? Von Stationen finden zu Preise, zu Infrastruktur?
Es ist tatsächlich so, ich fahre jetzt ja schon, ich war jetzt schon im 4. Urlaub, glaube ich, mit dem Elektroauto. Und letzte Woche erst war ich in Österreich. Einfach 330 Kilometer geht auch. Und es ist ein Problem, denn du kannst nicht wie mit dem Auto einfach einsteigen, losfahren und irgendwo wird schon eine Tankstelle sein, sondern du musst dir halt überlegen, wo du tankst. Und wenn du dann dir überlegst, wo du tankst, musst du dir überlegen, wie viel zahle ich denn da dafür? Denn es ist nämlich natürlich nicht so einfach, dass du, wie beim Verbrenner sagst, abseits der Autobahn ist billiger, an der Autobahn ist teurer, mehr muss ich nicht wissen. Nein, es gibt teilweise frappierende Unterschiede zwischen den Tarifen. Und dann überlegst du, schließe ich ein kleines Ionity-Abo ab, bevor ich jetzt losfahre? Wie weit komme ich mit meiner ADAC-Ladekarte? Habe ich Kia Charge oder was auch immer mein Autohersteller mir so mitgibt? Und das ist schon, finde ich, ein großes Hindernis, auch für Leute umzusteigen, weil es einfach nicht so einfach ist. Und das muss sich ändern, ganz klar.
Absolut, da gehe ich absolut mit. Ich finde auch, es ist immer komplizierter geworden tatsächlich. Also lustigerweise, so paradox das jetzt klingen mag, aber vorher hatte ich das so vor, naja, ich fahre jetzt mein ID3 2,5 Jahre, aber so vor 1,5 Jahren hatte ich das Gefühl, da war noch so mehr Einheitlichkeit drin und die Preise haben sich nicht so großartig unterschieden voneinander und mittlerweile muss man echt drauf gucken, weil das kann schnell mal teuer werden dann, ja.
Du hast jetzt zwar mehr Ladesäulen als noch vor 4 Jahren zum Beispiel, jetzt gerade in Österreich an jedem neben dem Supermarkt ist eine. Du kannst quasi gar nicht anders als zu laden, aber du weißt halt nie, wie viel verlangen sie dafür. Und das ist blöd.
Ja, total. Wie hast du irgendeinen Tipp dafür? Wie machst du das auf so langen Strecken?
Ich plane vorher und ich plane vor allem, ich mache zum Beispiel ein Ionity Power Abo, das kostet, glaube ich, jetzt momentan 4,99 oder sowas und dann hast du für einen billigeren Tarif und dann lade ich halt nur bei Ionity. Ist halt dann, geht, die haben überall in Autobahnstationen, passt schon. Oder ich gehe halt her, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe ein neues Auto und kriege damit so und so viele Freikilometer, ist nicht ungewöhnlich, dann schaue ich halt, dass ich dahin fahre, wo diese Freikilometer gelten. Aber momentan ist jetzt in Österreich was just wieder so Ionity all the way.
Ne? Ja, bei mir ist es NBW, also ich habe den NBW, das Abo davon, um dann eben auch so Langstrecken mal zu schaffen. Genau. Und ich fahre nicht so viel Langstrecke, muss man dazu sagen.
Was? Das ist nämlich der Punkt. Wir diskutieren über die großen Schnellladetarifunterschiede. Aber wie oft fährst du denn im Jahr? Zweimal? Dreimal, wenn du in Urlaub fährst?
Wenn überhaupt.
Genau. Ja. Und was dich hier eigentlich interessiert, ist, wie lade ich denn daheim?
Ja, total.
Und dann ist es ja der Punkt, nicht jeder hat eine PV-Anlage, du schon gar nicht, wenn du mitten in Hamburg wohnst. Ich auch nicht.
Du hast ja wahrscheinlich das gleiche Problem. Das wäre jetzt eine Frage an dich eher auch, weil wir kommen ja beide aus Hamburg, wie du das halt da dann machst.
Ja.
Wäre halt auch mega spannend.
Ja, genau. Dann bist du auf deine lokalen Ladesäulen angewiesen. Und dann weißt du halt, es gibt eine beim Aldi oder beim Lidl oder bei Kaufland. Und da sind sie billig, vergleichsweise. Und dann fährst du halt zum Lidl zum Einkaufen, weil du weißt, da kann ich billig laden, obwohl du da eigentlich gar nicht hin willst. Aber hilft halt nichts. Und dann bist du halt wieder in diesem Modus, wo du suchst, wo kriege ich billig meinen Strom her? Oder machst du nicht? Ich habe jetzt zufällig in der Garage, ich habe es mir natürlich besorgt, eine Wallbox und habe halt einen Stromtarif abgeschlossen. Zum Glück cool. mit einer festen Tarifbindung, wo das vergleichsweise günstig ist. Aber das kann ja auch nicht jeder.
Nee, das kann wirklich nicht jeder. Also Wallbox ist halt echt so ein Thema. Meine Eltern zum Beispiel, die haben auch eine Wallbox, aber die haben halt auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Das ist halt die perfekte Kombi. Deswegen fahren beide auch Elektroauto, weil sie das halt direkt nutzen können. Bei mir, Alex, in der Stadt, du hast es ja gerade schon angesprochen, es ist ein Problem. Also es ist gar nicht mal so ein Problem, eine Ladesäule zu finden, weil die gibt's irgendwie an jeder Ecke. Ich habe zum Beispiel, also es ist wirklich die gleiche Straße, in der ich wohne, da gibt's eine Ladesäule, es sind 20 Sekunden Fußweg, wirklich, das ist kein Witz. Aber da ist es dann halt teurer, als wenn ich irgendwie zu Lidl fahre und da halt dann mal lade. Und ich mache das tatsächlich mittlerweile so, dass ich da hinfahre zum Lidl, auch wenn ich gar nicht einkaufen gehen muss. Und dann gehe ich halt, dann nehme ich Oscar mit. Ich habe ja Gott sei Dank einen Hund. Das macht solche Ladezeiten dann halt durchaus einfacher. Und dann stellen wir uns da halt hin und dann gehen wir da halt dann irgendwie 3 Stunden spazieren, so in der Gegend.
Ja. Ich auch schon gemacht. Joggengang in der Zeit.
Das genau.
Hilft halt nichts. Ne?
Ja, ja.
Also dieses Thema, was ich jetzt bei meiner ja doch sehr geschönigten Erfahrung hatte, dass man halt dieses Thema Laden gut in den Alltag integrieren kann, ist im Alltag eigentlich gar nicht so gegeben.
Man muss es wollen, sagen wir mal so. Also ich finde, man kann es schon gut integrieren. Also wie gesagt, es gibt halt immer mehr Supermärkte zum Beispiel, wo man sich halt hinstellen kann. NBW-Ladesäulen gibt es auch super oft an Baumärkten zum Beispiel. Also überall, wo man mal so hinfährt. IKEA hat auch Ladesäulen, die sind noch, soweit ich informiert bin, noch kostenlos.
Und immer voll.
Und immer voll, natürlich.
Woher das wohl kommt.
Aber man merkt halt, da kann man dann hinfahren und dann laden, wenn man irgendwie eh schon auf dem Weg dahin ist. Und einkaufen von uns muss ja irgendwie jeder. Von daher kann man das ganz gut kombinieren. Mit einem Hund lässt sich das auch gut kombinieren, wenn man irgendwie auch mal rausfahren will. Die gibt es halt auch an jeder Ecke eigentlich, die Ladesäulen. Und ansonsten, wie gesagt, man muss es halt wollen. Es ist was anderes mit dem Verbrenner.
Es ist was anderes. Es ist einfach eine Umgewöhnung im Tankverhalten. Ich kenne es ja selber. Ich bin ja 30 Jahre lang Benziner und Diesel gefahren vorher. Und es ist halt so, du fährst dein Auto, Tank ist leer, fahr ich zur Tankstelle, mach's wieder voll.
Genau.
Und es ist jetzt anders. Jetzt ist es, der klassische Spruch, steht er, dann lädt er.
Ja.
Der gilt halt einfach. Und wenn ich jetzt heute heimkomme und habe 70% im Auto, da stecke ich halt trotzdem an, weil ich dann morgen wieder mit 90 oder 100 losfahren kann. Mhm. Und daran muss man sich erst gewöhnen. Aber wenn man das mal hat und das mal intus ist, dann passiert das einfach. Dann macht man das so normal, wie wenn du es absperrst.
Ja, ich glaube tatsächlich, und das kann ja auch der Chat mal beantworten, ich glaube, die größte Hürde, um auf ein Elektroauto umzusteigen, ist tatsächlich genau das. Man weiß einfach nicht, wo kann ich jetzt wie laden und kriege ich das in meinen Alltag integriert und ist es vielleicht irgendwie eine größere Hürde, als ich es mir vorstelle, weil wenn das Auto erstmal da ist, naja, dann hast du es halt. Also du gibst es ja dann nicht einfach wieder weg und kaufst dir dann doch einen Verbrenner dafür. Und die Frage würde ich gerne mal in den Chat geben. Wer von euch hat einen Verbrenner und überlegt vielleicht oder hat schon mal drüber nachgedacht, ob er sich ein E-Auto anschafft und ist dann vor dieser Ladehürde, nenne ich es jetzt einfach mal, zurückgeschreckt. Das würde mich echt mal interessieren. Die größte Hürde ist der Preis. Der Preis von dem Auto, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen.
Oh ja.
Ja. Preis und der Wertverlust wegen der Batterie, egal ob gerechtfertigt oder nicht. Okay, also vielleicht liege ich mit meiner Vermutung doch gar nicht so richtig. Die Hürde hast du nur, wenn du mit deinem Auto auch mal weiterfährst. Für die Stadt ist das E-Auto super. Das stimmt tatsächlich, für die Stadt ist das E-Auto super. Ich muss vielleicht auch noch dazu sagen, ich komme nicht vom Verbrenner. Mein ID3 ist mein allererstes Auto. Ich habe diesen Vergleich nicht. Also ich hatte vorher nicht die Erfahrung, wie das ist, tanken zu fahren, weil ich das nie gemacht habe.
Aber ein Riesenpunkt, denn ganz ja. viel Widerstand kommt ja immer aus dem Veränderungsunwillen, der halt nur mal uns allen, den haben wir halt. Und dann zu sagen, jetzt muss ich was anders machen, ist halt schwierig. Und wenn du das jetzt von Haus aus lernst, ich glaube auch, dass wir die ganze Diskussion in 10 Jahren einfach auch nicht mehr führen werden, dann ist das einfach vorbei.
Das glaube ich tatsächlich auch, ja. Weil dann halt immer mehr Leute kommen, die dann halt als erstes ein Elektroauto fahren, ja. Das ist genau mein Problem. Die Ladeinfrastruktur, ich finde, Ladeinfrastruktur ist, also die Infrastruktur an sich, die hat sich sehr gebessert.
Voll.
Ja. Absolut in den letzten paar Jahren. Da, finde ich, liegt das kleinste Problem mittlerweile. Es ist halt tatsächlich diese Undurchsichtigkeit über Preise und wo zahle ich eigentlich was und wie viel und naja, so.
Und kann ich mit meiner Karte überladen?
Und kann,
ist,
ja, ja.
Das ist der Tarifdschungel einfach. Wenn es da meinetwegen auch gerne gesetzliche Vorgabe gäbe, das ist jetzt der Tarif, hier wird gedeckelt, dann wäre das alles wie die Buchpreisbindung meinetwegen, dann wäre es vorbei.
Ja. Ja, das ist halt der Riesenvorteil. Also ich fahre mit meinem Verbrenner an die Tankstelle, da steht dran, was es halt kostet. Der Ladestutzen passt immer. Und,
gut, das tut beim Elektroauto ja auch.
Stimmt, genau. Aber dieses halt, ich weiß sofort, was ich dafür bezahle, weil ich genau weiß, wie viel ich dann halt reintanke. Das ist natürlich dann ein Riesenvorteil. Wie ist es für euch mit der, es ist ja schön und gut, wenn es halt Ladesäulen gibt, sind die auch frei? Weil ich das wäre so ein Thema, wo ich mir jetzt so vielleicht auch Gedanken drüber machen würde. Ich habe zum Beispiel auch direkt um die Ecke eine Ladesäule. Mhm. Die ist oft, wenn ich vorbeifahre, ich glaube, man ist nochmal ganz anders sensibilisiert, wenn man jetzt wirklich selber ein Elektroauto hat. Aber oft ist die voll. Also da stehen halt immer irgendwie Autos eigentlich auch dran. Und da könnte ich mir jetzt so vorstellen, dass vielleicht auch Widerstand daherkommt, dass man jetzt halt sagt, ja okay, dann muss ich halt 3-mal am Tag gucken, ob die Ladesäule auch frei ist. Oder ist das was, wo ihr jetzt sagt, das ist jetzt gar nicht so sehr ein Problem?
Markus, dir liegt's auf der Zunge.
Zum einen, also ich wohne in einem kleinen Kaff mit 6.000 Leuten, wir haben 7 Ladepunkte.
Okay.
Da ist immer einer frei.
Okay.
Und vor allem, es gibt ja Tools. Du lädst eine App runter wie Movility oder so und dann schaust du einfach, wenn ich jetzt da hinfahre, ist da Platz oder nicht.
Okay,
cool. Und ich kann jetzt aus Erfahrung sagen, weil die Befürchtung ist immer, wenn du in Urlaub fährst und alle fahren in Urlaub und ich fahre jetzt eben 4-mal in Kroatien mit dem Auto und musste nie warten bei irgendwelchen Ein- und Ladeparks. Schau mal, dass nur noch ein Platz frei war oder dass gerade einer wegfährt, wenn ich komme. Ja, das schon. Aber ich musste nie mich hinstellen und sagen, oh, wie lange braucht er denn noch? Oder so.
Zumal man ja, wenn man in Urlaub fährt und man ist jetzt irgendwo an einem Rastpunkt, der vielleicht auch ein Knotenpunkt ist, kann es auch mal passieren, dass man an einer normalen Tankstelle steht, bis man dran ist und tanken darf.
Ja.
Und ich
hatte das nicht so lange, das stimmt schon.
Ja.
Aber mir ist es auch, also relativ, wirklich kann ich an einer Hand abzählen, wie oft mir das vielleicht passiert ist. Und wenn, dann nur an kostenlosen Ladestationen.
Genau,
ja.
Weil das war auch meine Erfahrung von meinem Trip letztes Jahr, dass das keinerlei Problem war.
Nee. Einfach vorher nachschauen auch, das mache ich halt.
Genau, ja, ja. Also wenn man halt irgendwie in der Stadt laden will oder bei sich in der Nähe, dann schaut man halt einmal kurz in der App nach und guckt, okay, kann ich jetzt losgehen und mein Auto da dran hängen? Und wenn nicht, dann wartet man halt noch ein bisschen. Also, ja. Ich finde es ganz interessant, hier schreibt jemand, haben beides, Verbrenner geht jetzt weg, Elektro all the way, kann aber auf der Arbeit laden.
Das höre ich auch super. Sehr viel. Ja.
Super. Es liegt daran, dass das dieses auf der Arbeit laden stark gefördert wurde eine Zeit lang. Und dann haben natürlich viele Firmen gesagt, ja, wenn wir das können, dann machen wir das. Hier in der Tiefgarage unten, die im gleichen Haus sitzen, die SOS Kinderdörfer, die haben vor ein paar Jahren einfach ihre ganzen Parkplätze in der Tiefgarage mit Ladesäulen ausgestattet.
Ja, krass.
Völlig richtig.
Ja, mega.
Ja. Ja. Dann ist natürlich klar, dann fahre ich auch mit dem Elektroauto in die Arbeit.
Und an bei vielen, also jetzt nicht nur auf die Arbeit bezogen, aber so bei vielen Parkhäusern ist es auch teilweise so, dass man gar nichts für den Strom bezahlt und nur das Parken quasi an sich bezahlt, sodass das Laden dann halt kostenlos ist. Da kann man dann auch immer mal so gucken. Also es gibt Mittel und Wege. Hier schreibt jemand, die Ladehürde ist nicht das Problem, eher die anderen Fahreigenschaften und der Sound. Der Sound? Also
ja, es gibt Leute, die haben starke Emotionen, wenn es brumm brumm macht. Ich bin jetzt zum Beispiel keiner von denen.
Oh
mir kommt es mehr auf Leistung an, also auf Durchzug und Power. Geräusch brauche ich keins. Aber ich verstehe das schon, wenn du damit groß geworden bist. Wie machen Kinder, wenn sie mit Autos spielen? Brumm brumm, logisch. Mhm. Und wenn du den satten Sound vom Mustang, brumm, den magst du halt dann. dann vermisst du das natürlich. Nicht umsonst gibt es den Ioniq 5N, diese Sportvariante jetzt mit künstlichen Motorensounds und alle sind begeistert.
Ich saß da letztens drin, also ein Kumpel von mir, der fährt den, ich saß da letztens drin und der hat mir das vorgeführt und ich war so, was warum? Ist das für ein Schwachsinn? Also warum?
Ich würde es auch ausschalten.
Aber gut, wir wollen jetzt hier nicht dagegen bashen oder
nein,
so.
Nein.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe den Sound von meinem ID3, weil es so ein bisschen klingt wie so ein Raumschiff und dadurch einfach futuristischer klingt. Ich finde den geil. Ich liebe den. Ich saß letztens im Volvo EX30 und der macht gar keinen Sound. Da hörst du nichts. Der macht keinen Summen. Innen
hörst du nicht, außen musst du ja.
Außen hörst du, der spielt so eine Melodie ab, wenn du fährst. So. Aber du hörst den von innen nicht.
Ich habe meinen auch nicht. Ich höre den innen kaum. Ich muss Fenster aufmachen und erst dann höre ich dieses Raumschiff surren.
Ja, genau. Ja. So. Und mich stört das irgendwie, dass ich das Auto nicht höre. Also ich wünsche mir das tatsächlich, dass es halt so ein bisschen surrt und ich das innen drin auch höre. Ich guck mal gerade, wir haben noch eine Frage reingekommen. Kommt für euch auch das Kaufen eines Elektroautos in Frage, gerade in Hinsicht auf die Haltbarkeit des Akkus? Wie steht ihr dazu?
Ja, mittlerweile ja. Also die ganzen Argumente, die man immer so hört, so nach 5 Jahren ist der Akku kaputt und wer weiß, wie lange der hält und sowas, die stammen aus einer Zeit, als es noch keine Batteriemanagementsysteme gab, als die ersten Nissan Leafs tatsächlich schon nach 5 Jahren den Akku kaputt hatten und so. Die Zeiten sind vorbei. Du hast jetzt die Batterien werden vom Auto selbst gepflegt und vor allem kann ich ja, wenn ich ein Auto kaufe, was dafür tun, dass er hält, indem ich einfach nicht immer bis 100% lade, indem ich den nicht belaste. Und ich kann vor allem auch jederzeit, und das kann ich beim Verbrenner nicht, mit dem Diagnosesteck einfach mal checken, wie geht's denn meinem Akku so? Mhm. Ist er noch fit? Deshalb habe ich auch zum Beispiel keine Schmerzen, ein gebrauchtes Elektroauto zu kaufen, denn da kann ich eben schauen, wie viele Zellen sind da noch bei voller Spannung. Das, beim Verbrenner habe ich vielleicht einen kaputten Zahnriemen oder Zylinderkopfdichtung, das sehe ich nicht.
Ja. Also nur um euch mal ein kurzes Beispiel dafür zu geben. Meine Mutter fährt den BMW i3. So, der wird ja nicht mehr hergestellt. Dieses Auto ist 7 Jahre alt.
Ja, genau, geht hin.
Ja, ja so ungefähr. Und sie hat noch eine Akkukapazität von, oder das Auto, nicht meine Mutter. Das Auto hat noch eine Akkukapazität von, ich glaube, 89% oder so. In diesen 7 Jahren ist da nicht viel weggegangen davon.
Das State of Health muss man vielleicht ein bisschen erklären. Also quasi wie am Handy auch, siehst du es ja auch.
Genau, ja.
Wie hoch kannst du es noch laden? Das heißt im State of Health, im Gegensatz zum State of Charge, wie viel Ding ist drin, wie viel Strom ist drin.
Genau, ja. Also der Verschleiß ist wirklich nicht so hoch, wie man das vielleicht jetzt denken würde oder wie viele Leute Angst davor haben. Ich verstehe natürlich die Angst, weil so ein Auto will man natürlich, sowas wechselt man nicht alle 2 Jahre, gerade wenn man es kauft. Und da muss man sich natürlich schon überlegen, okay, wie lange hält jetzt die Batterie? Und das ist halt bei einem Elektroauto nun mal, naja, das vermeintlich anfälligste irgendwie. Aber der Verschleiß ist nicht so hoch und ich finde, das sieht man ganz gut an dem Beispiel.
Ich schreibe der Kollege ganz gut, wir schmeißen unsere Handys nach 3 bis 4 Jahren weg, weil die Akkus durch sind, aber die Handys haben eben kein Batteriemanagementsystem. Die haben keine aktive Kühlung, die haben keine Heizung zum Laden, die haben genau all das, was den E-Auto-Akku so langlebig macht.
Hier schreibt jemand, ja, die gewohnte Reichweite ist wirklich das größte Problem. Reichweite, das habe ich mir auch eine Frage aufgeschrieben. Reichweiten werden ja immer beworben von den Herstellern und das Auto kann so und so lang und so weit. Wie schätzt ihr das ein? Stimmt die beworbene Reichweite mit dem, was man im Alltag dann tatsächlich hat von dem Auto?
Es ist natürlich WLTP. Also das ist dieser Testzyklus, der ja verschiedene Autobahnfahrten, Stadtfahrten vereint und der ist immer sehr wohlwollend. Natürlich, weil der ist von der Autoindustrie sich ausgedacht worden. Also den gibt es ja auch für Verbrenner ganz genauso und auch da ist er ja eher positiv. Ne? Und tatsächlich ist die Realität einfach immer eine andere. Also wenn ich jetzt hierher fahre bei Regen und von Rosenheim hier rauf fahre ich bergauf, dann ist der Verbrauch höher als die WLTP. Wenn ich allerdings im Sommer in der Stadt fahre und keine Klimaanlage, fahre nur von Ampel zu Ampel, dann brauche ich plötzlich die Hälfte von dem, was die WLTP-Verbrauch sein soll.
Ja.
Also das, nee, als Durchschnittswert ist ein bisschen zu sozusagen schönfärberisch eingesetzt, aber es ist auch bei weitem nicht so schlimm, dass du sagst, Das ist eine Fantasiezahl, kann man nicht glauben. So ist ja, es auch nicht.
Das, ja. Das stimmt tatsächlich. Also mein Auto kann ja maximal 160 fahren, wenn man damit jetzt über die Autobahn brettert. Ich habe das gemacht in meinem Langstreckentest quasi vom ID.3 im Winter. Da bin ich einen Abschnitt nur 160 auf der Autobahn gefahren. Oder nur 130? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall sehr schnell. habe mal getestet, wie quasi die angesagte Reichweite sich dann tatsächlich mit dem überschneidet, mit dem ich dann tatsächlich ankomme. Und es waren, glaube ich, 80 Kilometer Unterschied.
Was da prozentual schon ganz schön viel ist, wenn natürlich.
Klar. Das stimmt, ja. Also da war ich dann auch so ein bisschen, okay, hätte ich weniger gedacht, aber nun fahre ich ja nicht immer 130 oder 160 auf der Autobahn. Ne? Also das ist wirklich dann schon ein Extremtest, gerade auch nochmal im Winter. Also ich habe wirklich festgestellt, die allerbeste Temperatur, um mit einem E-Auto zu fahren, sind so bei 19 bis 22 Grad. So, da fühlt sich die Temperatur richtig wohl, die Batterie richtig wohl bei dieser Temperatur. Habt ihr das oder hast du das ähnlich?
Ja, natürlich. Ist genauso. Die Temperatur macht viel aus. Die Zuladung macht viel aus. Wir sind jetzt just am Wochenende, waren wir vier Erwachsene plus Gepäck. Das merkst du. Und tatsächlich auch die Geschwindigkeit, weil es tut mir leid, Physikunterricht, wenn man sich anschaut, wie der Luftwiderstand ist, der geht halt exponentiell hoch, je schneller man fährt.
Aber das ist bei einem Verbrenner ja auch nicht anders.
Ist genauso
wenn groß. Ich 200 über die Autobahn fahre, habe ich auch einen anderen Verbrauch, als wenn ich nur 120 fahre.
Also das richtig. Aber das beim Elektroauto immer hart an den Grenzen der Physik. Ja. Dadurch, dass der Wirkungsgrad so groß ist, merkst du es halt sofort, wenn du plötzlich mal mehr brauchst. Beim Benziner geht es im Rauschen unter. Weißt du, ob du jetzt 30 oder 35 hast,
ist
wurscht.
Ich habe auch das Gefühl, da kommt so ein bisschen die Technik irgendwie dem Ganzen vielleicht zugute, vielleicht aber auch nicht, weil man hat irgendwie ein viel genaueres Reporting, wie weit man halt eben kommt. Eben weil es halt alles elektronisch geregelt ist, ist es halt, glaube ich, viel direkter die Informationen, die Software halt auch hat, um genau sagen zu können, du kommst jetzt so und so weit, wenn du jetzt so weiterfährst. Mhm. Und bei einem Verbrenner ist das, glaube ich, alles gar nicht so direkt oder man hat nicht den Eindruck, als wäre alles so direkt. Und deswegen ist es halt so ein sehr stark hervorgehobenes Problem. So.
Du kannst es auch alles nicht so ausrechnen. Du kannst, wenn du im Elektroauto fährst, hast du kurz mit dem Taschenrechner da sitzen und weißt so ungefähr, wann du wie ankommst. Das ist wirklich der Wahnsinn.
Was sind denn für euch so die größten Vorteile an Elektromobilität oder an E-Autos generell? Warum bist du bei einem E-Auto geblieben und warum bist du auch total für Elektromobilität?
Ich glaube, meine Erfahrungen sind halt sehr, hatte ich ja schon angesprochen, sehr geschönigt und immer unter sehr idealen Bedingungen. Ich glaube, es ist ganz klar der Antrieb, sowohl im Stadtverkehr. Ich habe einfach das Gefühl, ich bin entspannter unterwegs. Selbst wenn ich durch den Berufsverkehr fahre, du kennst es, Berufsverkehr Hamburg macht absolut keinen Spaß. Ich glaube, das gilt aber auch für jede größere Stadt. Und man kommt halt einfach so ein Ticken entspannter an. Man schwebt so ein bisschen durch den Verkehr. Man kann aber halt eben, weil man auch in sowas wie einem ID.3 halt eine Leistung hat, die eigentlich nicht ganz zu dem Auto halt passt. Man kann sich mal irgendwo mit reinmogeln. Es geht alles dann doch auch ein bisschen flotter, wenn man das halt will. Und dann meine andere Erfahrung ist halt aus Pressefahrten. Also ich hatte jetzt den Polestar 2 und dann sehen wir es jetzt auch eingeblendet. Wir waren bei Media Days von Polestar für den Polestar 3 und für den Polestar 4. Das heißt, wir reden halt zum einen über ein Coupé, was 85.000 Euro kostet, in einem sehr schönen Goldton und über einen großen Performance-SUV, der über 100.000 Euro kostet. Und auch da, gerade in dem Polestar 3, man ist halt so ein bisschen entrückt von allem, was um einen rum passiert, in einem sehr großen Auto, was sich aber extrem sportlich fährt, mit allem so an Premium Kram, den man so erwarten kann ringsrum. Und das ist einfach ein tolles Fahrerlebnis, weil wenn ich entspannt über die Auto oder über die Landstraße fahren will, kann ich das machen und ich schwebe so dahin. Der hat ein Luftfahrwerk. Das heißt, es war einfach ein tolles, bequemes, großes Auto, was aber umgerechnet irgendwie 600 PS hat. Das heißt, wenn du willst, kannst du halt auch Spaß damit haben. Ja. Und das Auto fühlt sich auf einmal an, als wiegt es nur noch die Hälfte. Und das ist natürlich, ich bin jetzt kein absoluter Autonarr. Also ich sage jetzt nicht, ich brauche jetzt irgendwie, es muss mega schnell gehen und von 0 auf 100 in unter 4 Sekunden und so weiter. Wenn man aber dieses Fahrgefühl mal hat und das mal ausprobieren kann, ist das natürlich eine extrem schöne Sache. Und halt immer diese Leistung zur Verfügung zu haben, ich glaube, dass man gewöhnt sich da auch nicht dran. Ich weiß nicht, wie es euch halt geht, aber an der Ampel halt einfach mal so drauf zu drücken oder mal schnell einen Überholvorgang zu starten, das macht halt immer noch Spaß.
Das macht immer noch Spaß, ja. Wie ist es bei dir, Markus?
Ich habe auch den EV Grin, wie er genannt wird. Das genau. Ist natürlich. Aber dafür brauchst du, das ist das schöne Tand, dafür brauchst du keinen teuren Polestar. Das hast du in einem kleinen Opel Roxy oder in einem Dacia Spring ganz genauso.
ID3, bestes Beispiel.
Ja, weil das Ding einfach abzieht. Das ist auch für mich so ein Ding, die Fahrleistung, das ist klar, weil alle Autobahnauffahrten verlieren ihren Schrecken, Überholmanöver, da lache ich doch nur. Das macht einfach Spaß zu fahren. Dazu kommt schon auch das Gefühl, wie soll ich sagen, nachhaltiger zu fahren, denn ich habe natürlich Ökostrom und ich merke vor allem auch sowas wie die Rekuperation. Da schaue ich drauf, dass ich wieder Strom reinkriege, wenn ich bergab fahre. Also merke, ich gehe oft mal in die Berge und dann fährst du halt drauf, Verbrauch hoch, fährst runter, ich bekomme Strom zurück, super. Das habe ich beim Verbrenner nicht.
Ja.
Und das macht mir Spaß, weil ich dann weiß, nicht groß was für die Umwelt getan, aber ich habe das zumindest mal nicht verschwendet.
Ja.
Das ist ja auch schon mal was wert.
Ja,
und was natürlich schon auch Ding ist einfach der Komfort. Was du auch gesagt hast, ich fahre in Urlaub, komme nach 8 Stunden Fahrt an, steige aus und bin ausgeruht, weil es nicht mir die Zahnplomben locker vibrieren und so, sondern einfach, weil es halt eine ruhige, angenehme Fahrt war. Selbst mit meinem vergleichsweise günstigen Kia.
Ja. Da auch mal so eine ganz witzige Situation, dass ich bei einem Mietwagenhersteller einen Leihwagen abgeholt habe und ich bin mit einem ID3 hingefahren. Das heißt, ich bin sanft durch die Stadt quasi geschwebt und der Typ war ungefähr mein Alter und dachte, er tut mir einen Gefallen. Ich dachte auch, er tut mir einen Gefallen und er hat mir als Upgrade einen VW GTI gegeben. Wo ich natürlich mir dachte, ach ja, ganz nett, wir fahren relativ weit, hast ein bisschen Leistung, bin ich noch nie gefahren, macht bestimmt auch Spaß. Ich sitze in diesem Auto, drücke den Startknopf und du hast es vorhin bei dem Mustang, das Motorengeräusch so schön nachgemacht und ich bin damit halt durch die Stadt gefahren und der ist natürlich ein bisschen lauter, da passiert auch noch natürlich ein bisschen was und ich war so, so richtig gibt mir das jetzt irgendwie nichts.
Ich finde tatsächlich, wenn man sich irgendwie mal wieder in einen Verbrenner setzt, ich hatte das zum Beispiel, ich musste letztens meinen ID3 zum, nicht zum TÜV, sondern zum, genau, zur Inspektion bringen. So. Und dann habe ich ein anderes Auto dafür bekommen, quasi für die Zeit, wo das Auto da war und das war ein Verbrenner. Und ich war so... okay. Und ich bin damit gefahren und es hat sich einfach angefühlt, als wäre ich 10 Jahre in der Zeit zurückgefallen, weil es einfach ein komplett anderes Fahrgefühl ist. Und ich finde das so schön, was ihr gerade gesagt habt, weil die Beschleunigung ist einfach grandios. Man hat einfach nicht dieses Gestottere irgendwie, dass der Motor erstmal auf eine Leistung kommen muss, um einen vorwärts zu bringen. Dann der Komfort natürlich. Und ja... Ich mag mein ID3, aber du hast ja eben gerade auch gesagt, Alex, dass du vor allen Dingen so sehr teure Autos gefahren bist.
Genau, ne, mit dem Polestar.
Genau. Ja. Also man muss jetzt keine 80.000 bis 100.000 Euro
ausgeben. Absolut.
Was auch bei einem Verbrenner schon viel zu viel ist, meiner Meinung nach. Wie schätzt ihr den Preis aktuell für Elektroautos ein? Was ist da passiert? Weil ja viele jetzt auch schon geschrieben haben hier im Chat, dass es einfach zu teuer ist, ein Elektroauto.
Stimmt. Ganz kurz, es ist tatsächlich einfach so, man hat richtig gesehen, es gab ja lange diese Förderung, insgesamt 9.000 Euro. Und man hat richtig gesehen, wie die auf diesen Preis einfach draufgeschlagen wurden. Denn als die Förderung nicht wegfiel, gab es plötzlich Hausrabatte in gleicher Höhe. Ach, komisch, aber das ist immer das Problem, wenn Sachen gefördert werden. Die Industrie geht natürlich her und hebt den Preis entsprechend hoch. Nichtsdestotrotz sind Elektroautos natürlich teuer, weil Akkus noch teurer sind. Gibt aber tatsächlich Leute, die sagen, wir werden hier das gleiche erleben wie beim Computer-RAM. Die Älteren unter uns erinnern sich, wie teuer RAM früher mal war. Und mittlerweile ist es ja ein Wegwerfartikel. Also du kostet nichts mehr.
Ja.
Und diese Entwicklung werden wir über kurz oder lang vermutlich auch bei Akkus sehen, dass die einfach... dass es wurscht ist, ob du jetzt da 60 oder 80 Kilowattstunden drin hast, einfach weil sich die Preise so angleichen. Ansonsten, ja, es ist zu teuer, was aber, glaube ich, auch ein bisschen dran liegt, dass so viele Features drin sind. Also man kann billige Elektroautos bauen, siehe jetzt eben Dacia Spring oder die neuen Renaults, die ist auch wirklich zu vernünftigen Preisen, Citroën C3, das sind alles Autos, die kosten immer noch mehr als die Verbrenner-Pendants, aber die Diskrepanz ist nicht mehr so riesig. Das geht schon.
Ja. Meine Frage ist halt jetzt, ist es wirklich... zu teuer oder ist es teuer oder teurer? Weil das ist ja am Ende auch irgendwie eine andere Diskussion halt wieder. Weil was du halt schon sagst, die Vorteile liegen halt irgendwo auch auf der Hand. Mhm. Ich finde halt bei dem Thema Elektromobilität, es geht halt immer so um die Nachteile, die halt so enorm hervorgehoben werden. Aber die gibt's halt bei einem Verbrenner halt genauso. Und es ist eine neue Technologie, auch mit dem Thema, was wir vorhin hatten, dieses Thema, wie ist es jetzt mit Gebrauchtwagen? Gefühlt sind wir ja jetzt, zumindest soweit ich das mitbekommen habe, in dem ersten Gebrauchtwagenzyklus von den Verbrennern. Die ersten Gebrauchtwagen kommen auf den Markt. Jetzt wird sich erstmal zeigen, wie ist es denn jetzt mit der Batterie? Wie ist es denn mit der Preisentwicklung und so weiter? Und das ist ja, wir sind halt noch am Anfang von der ganzen Thematik.
Ich finde auch, also was die Gebrauchtwagen angeht, finde ich auch, dass man da jetzt nicht noch gar nicht so richtig urteilen kann drüber, weil wir da noch wirklich am Anfang sind, wie du ja gerade schon richtig gesagt hast. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich beschäftige mich ja jetzt mittlerweile auch mit dem Thema neues E-Auto. Das Leasing für meinen ID.3 läuft nächstes Jahr im November aus. Und ja, ich habe ja so ein kleines Autoquartett auf meinem Kanal gemacht, wo ich so verschiedenste Elektroautos, die es gerade auf dem Markt gibt, mir mal angeschaut habe, nur anhand der Daten quasi und die dann verglichen habe miteinander und mir dann so ein paar ausgesucht habe, die ich jetzt mal Probe fahren möchte, die also vielleicht mehr oder weniger in Frage kommen würden. Und man merkte halt wirklich, dass der Preis, alleine der Preis von diesem E-Auto, ne, ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen Leasing-Angeboten, sondern wirklich, wenn man es kaufen würde, dass da noch relativ wenig so unter 30.000 passiert. Da fällt mir als allererstes der VW ID2ALL ein. Der soll ja noch kommen, der soll ja irgendwie um die 25.000 irgendwie sowas kosten. Immer noch mega, mega viel. Der Preis kann ich absolut verstehen, dass das abschreckt und man dann halt vielleicht eher sagt, naja gut, ich habe jetzt irgendwie nicht die 20.000 für ein neues Elektroauto oder sogar noch mehr und ich hole mir dann halt irgendwie einen gebrauchten Verbrenner für 2.000 Euro auf eBay Kleinanzeigen so ungefähr.
Aber ich glaube da zum Beispiel auch, du hast ja auch gesagt, du hast da einen geleast. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das auch eher das attraktivere Modell für Elektroautos ist. Ich wüsste zum Beispiel nicht, ob ich mir jetzt ein Elektroauto kaufen würde, weil ich glaube, in den nächsten Jahren, wahrscheinlich auch in einem relativ kurzen Zeitraum, sind die Sprünge, die da eventuell gemacht werden, relativ groß. Also der technologische Fortschritt ist, glaube ich, bei dem Thema sehr schnell. Und ich wüsste jetzt nicht, ob ich mich jetzt festlegen würde für ein Auto, was ich mir kaufe, was ich wahrscheinlich deutlich länger halten würde, als jetzt, wenn ich weiß, okay, ich lease mir den jetzt für 2-3 Jahre.
Aber Leasingraten sind auch hoch. Das klar. Möchte ich nochmal betonen. Also auch da, ne, wie gesagt, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema, deswegen habe ich jetzt da quasi den aktuellen Blick irgendwie drauf und ich habe auch gesehen, also Leasingraten, das, was ich für meinen ID.3 momentan bezahle an Leasing, das ist, das werde ich nie wieder werde ich so ein Angebot bekommen. Da sieht man zum Beispiel mein Video mit dem E-Auto-Quartett. Ja, auch da muss ich mir dann überlegen, wie ich das mache, weil ich schon sehr verwöhnt bin mit meiner Leasingrate momentan. Ja. Ich habe hier gerade noch eine Frage gesehen. Welche Autos sind in die Auswahl gekommen? Fragt Captain Tech Jack. Soll ich ganz kurz nachgucken?
Ist das Video schon so lange her? Oder waren es einfach so viele Autos?
Es waren glaube ich, 8-9 Autos.
Ja. Ah, okay, alles klar.
Ja. Also das sind ein paar. Wo gucke ich das jetzt am besten nach? Vielleicht kriege ich es noch zusammen. Ich wollte auf jeden Fall den ID2ALL mir anschauen, wenn der noch nächstes Jahr rauskommt, bevor ich meinen ID3 abgebe. Vielleicht können wir es. Da sehen wir doch die ganzen. So, der Volvo EX30. Den hatte ich jetzt getestet. Da kommt das Video dann auch bald. Der Kia EV3 Standard Range wahrscheinlich soll das heißen. Mini Countryman E. VW ID2ALL, Cupra Born, Skoda Elroq 50, den MG4 Electric, den habe ich, glaube ich, in dem Shot dann noch aussortiert, weil mir der zu sportlich war tatsächlich.
Zu sportlich?
Das haben ja viele Leute nicht verstanden, aber mir war der zu sportlich.
Hast du einen X-Power gehabt mit diesem 400 PS?
dann ist da der Honda Anyone drin und der BYD Dolphin. Das sind ja alles so, ja, so Stadtautos, kleinere Autos, ne, ein bisschen SUV mit dem Skoda Elroq 50, so das Feeling, so, was auch so mein ID3 irgendwie so ein bisschen hat. Damit fühle ich mich ganz wohl und da ist irgendwie der MG4 Electric ist da so ein bisschen rausgefallen. Genau, das sind die Autos. Ich glaube, ich habe im Nachhinein habe ich noch einen Smart mit aufgenommen, weil mich dann doch interessiert hat, wie sind die Smarts so. Also dazu wird auch noch was kommen. Und was ich auch noch aufgenommen habe, aber was halt wirklich nicht, überhaupt nicht in Frage kommt, dass ich mir kaufen werde, ist der Microlino.
Microlino aus der Schweiz, dieser kleine
Kabinenroller quasi. Ja, es ist so ein, vielleicht kann die Regie mal ganz kurz ein Bild zu dem raussuchen. Microlino, das ist so ein mini kleines Auto für eine Person, glaube ich, aber trotzdem mit Kofferraum. Sieht ultra süß aus. hat irgendwie ganz so viele kleine Features, die ich irgendwie ganz geil finde und es sieht einfach mal anders lustig aus. Und ich, es sieht total lustig aus, ja total. Auch total süß irgendwie und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, den auch mal anzufragen für eine Probefahrt, einfach nur um es zu testen.
Das sind die süßen kleinen Autos, genauso wie Opel Roxy, Fiat Topolino, genau,
Citroën
Ami, genau.
Die
sind einfach knuffig.
Ja, die sind total knuffig.
Sind aber dann auch für das, wie viel Auto du fürs Geld kriegst, immer noch ganz schön teuer. Das ist tatsächlich so.
Total. Also wenn man mal, ich habe mir dann auch angeguckt, ich würde ja, wenn ich den nehmen würde, würde ich ja auch die größte Batterie natürlich nehmen, ne? Klar. Und die größte Batterie, die hat irgendwie auch nur so 225 Kilometer Reichweite, ist nicht wirklich viel. Und das Ding kostet dann halt auch, glaube ich, 23.000, wenn ich mich recht erinnere.
Bei der ganzen Preisdiskussion dürfen wir eins nicht vergessen, die laufenden Kosten. Weil das ist was mir dann am Ende meines letzten Verbrenners bei meinem Skoda Octavia, den ich damals hatte, richtig aufgefallen ist, wie teuer die Services und die Reparaturen plötzlich werden, die du ja hier gar nicht hast. Also beim Service von meinem Soul damals, da wurde das Wischwasser wollten sie das Wischwasser auffüllen und ich habe gesagt, das mache ich selber. Die wollten das Navi updaten und ich sagte, das mache ich selber und dann haben sie am Ende die Batteriespannung geprüft und das war's dann. Mhm. Und das kostet natürlich nicht viel Geld im Vergleich zu Ölwechsel, was du beim normalen Auto machen musst. Ne?
Ja, ich glaube, hier ist eine Frage, ich weiß nicht, ob an uns oder ob an den Chat, wie seht ihr das mit den europäischen E-Autos, wenn die da nichts dran ändern?
Oh, da haben wir vorher drüber gesprochen, wir zwei Hübschen. Das ist tatsächlich ein...
Dann haut mal raus.
Ein schwieriges Thema, weil die europäischen Autobauer haben ja das Problem, sie haben, also vor allem die deutschen Autobauer haben das Problem, sie haben in einem Land, wo sie eigentlich her sind, einen ziemlich großen Widerstand. Sehen wir ja, E-Shot wollen wir nicht. Der Rest der Welt ist aber schon weiter. Wenn du dir anschaust, wie viel in China verkauft werden oder in Amerika oder im Rest Europa einfach, Du musst dieses Angebot haben, auch weil ein Staat wie Kalifornien, die machen das Verbrennerverbot 2030 oder wann. Da gibt's keine FDP, die dagegen ist. Mhm. Die machen das einfach.
Ja.
Und wenn du da mitmischen willst, dann musst du das Angebot dafür haben. Und jetzt stehen diese Autobauer vor der Herausforderung. Sie brauchen für den Heimatmarkt, müssen sie nach wie vor Verbrenner bauen. Für die fremden Märkte müssen sie Elektroautos bauen. Das macht natürlich die Produktion teurer, weil du plötzlich zwei Produkte hast und nicht voll auf die eine Plattform setzen kannst. Und das ist der Vorteil von den chinesischen Autos zum Beispiel. Wenn jemand wie BYD oder auch NIO sagt, wir bauen jetzt nur elektrisch, dann bauen die halt nur elektrisch. Und dann funktioniert das auch. Und auch zu einem Preis, den man einigermaßen vermitteln kann. Und das ist tatsächlich ein großes Problem für die europäischen Autobauer. Man sieht zwar, wie einige sich da jetzt voll reinlegen in die Elektromobilität. Renault zum Beispiel, jetzt mit dieser ganzen Retro-Linie mit R4, Twingo, R5.
Ja.
Was auch alles super Autos sind. Und ich glaube auch, das muss der Weg sein, weil sonst wirst du aufgerieben zwischen dem vermeintlichen Willen der Kunden und dem, was der Rest der Welt will.
Ja, absolut. Du hast es, glaube ich, gerade auch angesprochen, oder vorhin ist es auf jeden Fall gefallen, das Wort Ladezeiten. Wie verbringt ihr Ladezeiten? Weil was ich gelernt habe aus einigen Kommentaren von meinen Videos zu E-Autos, ist immer so dieses, ja, ich stelle mich doch jetzt nicht eine halbe Stunde irgendwie hier irgendwo hin.
Ich auch nicht.
und warte dann. Also viele Leute können sich das ja gar nicht vorstellen, weil sie es halt eben vom Verbrenner so gewöhnt sind, dass man halt einfach nur den Tankstecker reinsteckt. Tankstecker, wie heißt das?
Stecker. Ladestecker. Zapfsäule. Na, du meinst du an der Tankstelle.
Ja.
An der Tankstelle heißt das Zapfhahn.
Zapfhahn, danke.
Wie Bahn. Man
steckt den Zapfhahn rein. Wir sind schon so losgelöst von dem ganzen Thema.
Hier ist es nicht dunkel.
Und 5 Minuten später ist man halt wieder auf der Autobahn so. Was macht man in Ladepausen?
Ich kann es dir brühwarm erzählen, wie ich es am Sonntag bei der Heimfahrt von Österreich gemacht habe.
Ja.
Du fährst zu McDonald's, da gibt es dann 8 Ionity-Ladesäulen, 4 von EMBW und 2 von Mehr. Und dann steckst du dein Auto an und dann gehst du zum McCafé rein, holst dir einen Cappuccino, isst vielleicht ein Stück Kuchen dazu, gehst aufs Klo und dein Auto ist fertig.
Ja. That's it. Wie hast du das gemacht, Alex?
Ganz genauso. Wie gesagt, ich bin, wenn ich Langstrecke fahre, ich mache gerne die Pausen, einfach weil ich
Coffee-Junkie
bin. Ich glaube auch, dieses Thema, wenn man das in der Stadt macht, das kannst du jetzt wahrscheinlich eher sagen, wenn man da jetzt sagt, du hast gesagt, mit dem Hund rausgehen, einfach mal eine Runde spazieren gehen, das klingt jetzt alles so abgedroschen wahrscheinlich, so wie so, ey, mal entschleunigen, mal irgendwie eine Pause machen. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir alle machen unser Doomscrolling eh irgendwo, das halt beim Laden zu machen oder so. Ich glaube, es ist ein sehr großes, groß gemachtes Problem, was im Alltag wahrscheinlich kein so großes Problem hat, ist.
Was aber schon so ist, am Anfang, wenn du neu in diesem Business bist, dann schaust du schon noch immer voller Sorge auf die Ladesäule, lädst auch wirklich. Also dieses Jahr im Urlaub hat meine Tochter ein Foto gemacht an der Ionity Park in Eisentratten, wo quasi alle Autos stehen und vor jeder Ladesäule steht ein Typ wie ich, der sich über dieses Display beugt und schaut, wie die Ladeleistung gerade ist. Und das ist sehr, sehr lustig tatsächlich. Aber das ist nur am Anfang so. Irgendwann bist du da so abgebrüht und checkst das Play und fertig.
Zumal doch jetzt eh auch die neue, dieses Update zur Ladetechnik kommt, wo halt die Ladezeiten nochmal kürzer sind.
Du meinst hier
diese 800-Volt-Plattform-Geschichte.
Ja, das haben sie ja schon.
Ja. Genau.
Ja.
Und dann ist es ja nochmal weniger ein Thema.
Hier schreibt jemand, hat beim Laden schon viele liebe Menschies und tolle Orte kennengelernt. Man kann das echt positiv zum Entschleunigen nutzen. Und ich glaube, das ist genau das, worauf es dann ankommt oder worauf man auch Elektromobilität irgendwie runterbrechen kann. Es ist eine andere Form der Fortbewegung und des Autofahrens einfach. Es ist so ein bisschen entschleunigend. Und du hast es ja vorhin gesagt, Alex, so, du willst nicht 8 Stunden irgendwie auf der Autobahn durchbrettern. Ich auch nicht. Es gibt anscheinend Menschen da draußen, die das wollen und die das auch regelmäßig in den Kommentaren schreiben, dass sie gerne einfach mal 600 Kilometer irgendwo durchfahren.
Ja, da sind wir eben wieder beim Bedarf. Mhm. Wenn ich einen Job habe, wo ich jeden Tag 1000 Kilometer fahren muss und dabei einen Pferdeanhänger ziehen, dann ist Elektromobilität nichts für mich. Das ist klar, das ist logisch. Aber wir Normalos, die halt zweimal im Jahr in Urlaub fahren und ansonsten in 100 Kilometer Umkreis unterwegs sind,
ja. Das ist halt das eigentlich ja auch das Schöne an der ganzen Geschichte, die wir halt gerade haben, wie auch im Notebook-Bereich vorhin. Es gibt halt die Auswahl. Ja. Es zwingt ja niemand irgendjemand zu sagen, ey, du musst jetzt Elektroauto fahren. Es ist ja jetzt nicht, dass das Elektroauto vielleicht über kurz oder lang wird es vielleicht den Verbrenner ersetzen, aber ich glaube, das ist noch sehr weit entfernt. Und man hat halt jetzt die Auswahl und man kann halt gucken, was passt für einen persönlich, woran hat man vielleicht auch mehr Spaß. Das kann ja auch eine emotionale Geschichte sein. Ich glaube, bei mir wäre es eine emotionale Geschichte. Ich glaube, ich würde einfach aus Überzeugung Elektroauto fahren, einfach weil ich es cooler finde, weil es mir mehr Spaß bereitet und weil ich mich damit einfach wohler fühle. Mhm. Wenn man aber sagt so, ah nee, ist mir irgendwie zu unsicher, hey, fair enough so, dann nimm halt einen Verbrenner. Ist ja vollkommen in Ordnung.
Ja, ist total in Ordnung. Ich glaube auch, das ist wie bei jedem Thema, ne, es kommt halt darauf an, was man braucht und was man mit dem Auto, ob E-Auto oder Verbrenner, halt macht und wofür man es halt nutzt. Und wenn man jetzt irgendwie nur ein Stadtauto haben will oder so, dann ist dafür ein E-Auto total fein. Wenn man zweimal im Jahr eine Langstrecke fährt, ist dafür ein E-Auto auch total fein. Wenn man jetzt irgendwie jede Woche eine Langstrecke fahren möchte oder muss, dann wird es dann vielleicht doch lieber wieder der Verbrenner. Also da sind wir halt einfach noch nicht. Ich glaube, das wird irgendwann auf jeden Fall kommen. Aber wir stehen, wie gesagt, vorhin auch schon mit dem Gebrauchtwagenmarkt angesprochen, wir stehen mit der Elektromobilität noch relativ am Anfang einfach.
Man muss bedenken, Verbrenner gibt es seit 130 Jahren oder so. Ja. Dauert schon noch ein bisschen, bis wir auf dem gleichen Entwicklungsstand sind.
Absolut.
Habe ich übrigens eben gelesen, ein Kollege benutzt die Ladepausen, um sein Auto zu putzen. Du darfst gerne mal bei mir mitfahren.
Ja, man muss sich nur zu helfen. Ich glaube auch, das ist keine so tote Zeit, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also ich meine, du kannst ja ganz einfach anfangen, wenn du in einem Tesla sitzt und lädst. Ich glaube, du kannst ja alles mögliche in dem Auto machen, außer geradeaus gucken und nicht langweilen. Und ich glaube, es ist halt so, die Zeit für irgendwas anderes zu nutzen. Ich glaube, da wird man kreativ, ohne dass man sich wahnsinnig anstrengen muss.
Ich glaube das tatsächlich auch. Also ich habe das wirklich immer wieder festgestellt, dass diese Ladepausen, die man auf einer Langstrecke verbringt, schneller vorbeigehen, als man denkt. Also alleine dieses, okay, ich stecke mein Auto jetzt an, dann gehe ich vielleicht irgendwie mal aufs Klo, ich hole mir was zu trinken, ich hole mir was zu essen. Dann, keine Ahnung, muss der Hund vielleicht nochmal kurz pipi und dann ist das Auto auch schon, dann hängt das da schon eine halbe Stunde. Ja. Das ist so schnell rum und das wäre mit einem Verbrenner jetzt einfach tote Zeit irgendwie, die das Auto halt einfach nur rumsteht. Und das bei meinem Elektroauto kann man das eigentlich ganz gut nutzen und dann eben auch so ja, einbauen. Deswegen, ich verstehe das aber natürlich, wir hatten es ja vorhin auch einfach schon dieses, dass man sich umgewöhnen muss und umstellen muss und dass man davor dann vielleicht einfach ein bisschen Angst hat, nach dem Motto, das dauert dann irgendwie alles länger und so. Ja, man muss mehr Zeit einplanen. Ja, man muss irgendwie im Voraus überlegen, okay, wo lade ich jetzt und wo fahre ich überhaupt hin? Also an eine Ladestation. Aber auch dafür gibt es Apps, die einem die Routenplanung zum Beispiel machen und dann eben auch direkt schon die Ladestation mit einberechnen und auch, ja, wo einem dann ausgespuckt wird, wie lange lädt man da, was wird der voraussichtliche Ladestand am Ende sein und so weiter und so fort. Also für alles gibt es da schon irgendwelche Lösungen und das wird auf jeden Fall in der Zukunft deutlich einfacher, glaube ich. Genau. Hier kam noch eine Frage rein. Was denkt ihr, wann kommt die neue Innovation im Bereich Batterie? Es gibt schon Forschung zu Lithiumwolken in Batterien zum Beispiel. Habt ihr davon was mitbekommen?
Von Lithiumwolken? Nee, tatsächlich nicht. Aber das ist das Schöne.
Ich weiß nicht, ob es ein Schreibfehler ist. Oder?
Nein, das kann durchaus sein. Aber, weil, wie du schon gesagt hast, da passiert wahnsinnig viel in dem Bereich. Mhm. Und wenn du das ein bisschen verfolgst und dir so Sachen anschaust, also YouTube-Kanäle wie Breaking Lab oder Dr. Watson, wo die ja darüber berichten, was immer so passiert, dann merkst du, boah, die ganze Landschaft wird in 2-3 Jahren ganz anders aussehen. Mit Feststoffbatterien, mit, was weiß ich, Lithiumwolken oder einfach auch anderen Zellmaterialien. Es wird schneller gehen, als unsere Leasingverträge noch laufen. Also, deshalb ist es ja so schwierig mit dem Kaufen, weil du einfach nicht weißt, wie in 3 Jahren die Technik sein wird. Ne?
Ja. Was denkt ihr denn, womit sich so Vorurteile, die manche Menschen über Elektromobilität haben, womit es sich das abbauen lässt?
Ausprobieren.
Selber fahren.
Ja.
Das einzig Wahre. Und zwar nicht nur, was schon mal hilft, ist einfach mal zum Händler gehen und sagen, hier, ich hätte gerne mal ein ID3, ein Smart oder was. Weil jeder Händler ist scharf auf Probefahrten. Polestar schmeißt es dir quasi nach. Und da einfach mal ein paar Stunden nur fahren und du wirst merken, oh, das ist ein anderes Fahrgefühl. Und wenn du dann wirklich nicht weißt, passt es für meinen Alltag, dann gibt es Vermietungen, Next Move und dergleichen mehr, wo du es einfach mal für eine Woche ausprobieren kannst. Wie komme ich damit zur Arbeit? Kriege ich meine Kinder rein? Kann ich damit einkaufen fahren? Und wenn du da, die meisten Leute, also eigentlich jeder, den ich kenne, der das so gemacht hat, der ist danach, war überzeugt, denn das Gefühl ist einfach ein ganz, ganz anderes.
Wie bist du eigentlich zum Elektroauto gekommen?
Ha, super Frage.
Ja, super Frage für den Anfang gewesen. Ne? Ja, schade.
Ich bin ja schon alt, also mein Führerschein ist dieser Tage 34 Jahre alt geworden. Ich habe vorher nachgeschaut. Wow. Und habe quasi bis eben 30 Jahre lang Verbrenner gefahren und bis vor meinem Soll dann ein Skoda Octavia. Und der war dann aber schon 12 Jahre alt und dann sind halt die Temperaturen häufig geworden. Stoßdämpfer, Zahnriemen, was man dann so hat bei so einem alten Auto. Und dann habe ich mich doch ein neues Auto umgeschaut und dachte mir, Leute, der ich bin, naja, aber dann steige ich halt gleich um auf elektrisch. Ist ja logisch.
Ja.
Und habe mich dann umgeschaut und habe dann über ein ADAC gab es dann tatsächlich dieses Leasing-Angebot für den Soul, Probefahrten gemacht mit mehreren Autos, Soul, ID3, was halt damals neu war, BMW i3, Tesla, weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Auf alle Fälle bin ich dann in meinem Soul gelandet und das war halt super. Und das mit den Probefahrten kann ich nur empfehlen, habe ich jetzt im Mai, als das neue Auto anstand, auch wieder gemacht, eben mit MG4, mit Smart. Man lernt einfach andere Sachen kennen und weiß dann, wie es ist und was man was einem besser taugt einfach.
Ne? Ja, total. Also ich habe das ja, ich wiederhole mich eigentlich die ganze Zeit so mit meinem E-Auto-Quartett und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ich teste E-Autos und ich finde, man merkt auch so einen krassen Unterschied auch zwischen den Elektroautos. Ja, hier hat es auch gerade jemand geschrieben, 30 Jahre Verbrenner, 6 Monate E-Auto,
nie wieder
Verbrenner. Mein Ding. Ja. Genau. Aber man merkt auch so einen Unterschied zwischen den Elektroautos. Ich saß ja jetzt schon in ein, zwei Autos so und man hat sich dann einfach schon so, ich habe mich so an meinen ID3 gewöhnt und ich saß letztens im Volvo EX30 und habe den gefahren. Ihr werdet dazu noch ein Video sehen. Aber das war ein ganz anderes Gefühl. Also wirklich ein ganz anderes Gefühl. Nicht so krass, wie wenn ich jetzt im Verbrenner sitzen würde, aber trotzdem so, dass ich mir sage, okay, was anderes.
Die Autos haben schon noch Charakter. So ist es nicht, dass es alles nur Autoscooter wären, sondern das ist halt eine Frage der Abstimmung, tatsächlich auch des Getriebes, der Software einfach. Und das ist nämlich auch übrigens vielleicht das letzte Thema jetzt, das große Thema, das andere als beim Verbrenner, die Software von den Autos, weil die einfach so viel ausmacht. Das sind nun mal rollende Handys.
Absolut. Software macht so unfassbar viel aus, weil du, ja klar, du fährst das Auto, irgendwie kommst du vorwärts, natürlich, dafür ist ein Auto da. Trotzdem bedienst du das Auto ja mit der Software. Also deine Interaktionsmöglichkeit ist halt die Software. Und also... was man da schon gesehen hat. Gut, bei VW ist das auch nicht wirklich das Wahre, muss ich ganz ehrlich sagen. Beim Volvo hat es mich wirklich überrascht, dass es noch schlechter war. Das kann ich schon mal spoilern.
Ah, krass.
Also da war ich echt enttäuscht davon. Ja,
Android Auto, glaube ich. Gell?
Ja.
Echt, das fandst du nicht gut?
Im Polestar war es gut.
Ja, fand ich auch. Und ich hätte jetzt gedacht, das wäre die gleiche Software-Geschichte gewesen.
Aber da siehst du, wo die Unterschiede liegen. Also ich bin bei Hyundai Kia ist es sehr spartanisch, bin ich super, ich bin ein Pragmatiker, ich mag das so. Beim Smart war es mir zu verspielt mit diesem kleinen Fuchs, der da um die Weltkugel rumläuft.
Voll süß.
Ja, ich bin aber 52. Also das ist aber total unterschiedlich eben. Und das finde ich aber auch gut, weil das zeigt ja auch, wo die Autos, wie anders das sind. Also mal von typischen Autosachen wie Fahrwerk und sowas abgesehen.
Ja.
Ne?
Ja, total. Dadurch haben die Autos halt irgendwie, wie du ja schon gesagt hast, irgendwie mehr Charakter und bringen auch so eigenständig jedes Auto nochmal was anderes mit. Und wie gesagt, sie fahren sich auch tatsächlich anders.
Absolut.
Je nach Marke.
Auch selbst in der Marke. Also wir hatten das ja bei diesen Media Days, wir hatten den Polestar 4 als irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die offizielle Klassifizierung ist, Performance, Coupé, irgendwas und halt den Polestar 3 als großer SUV. Und auch da waren in dem gleichen Produktsortiment die Unterschiede halt enorm. Mhm. Nicht schlechter oder besser, aber halt anders. Und das ist auch vollkommen okay. Ich meine, dafür sucht man sich ja auch das Auto halt aus. Und genau, wie du halt auch schon sagst, ID3, die Software ist so...
Haben aber aufgeholt. Musst du sagen, die haben eine gewaltige Aufholjagd. Also als ich mir den damals angeschaut habe, 2021, war es wirklich eine Katastrophe. Mittlerweile geht.
Ja,
hier schreibt jemand, Software und VW passt auch nicht zusammen. Der wahre Super-GAU bei VW ist der Golf 8. Ja gut, den das kann ich nicht einschätzen, den habe ich nicht gefahren. Aber ja, VW kann auf jeden Fall noch bei der Software nachlegen.
Ich finde auch, Cupra Born ist auch so ein Beispiel. Ich finde, der fährt sich wahnsinnig toll. Der macht irgendwie echt viel Spaß. Noch ein Ticken direkter als jetzt der ID3, obwohl die sich ja sehr ähnlich sind. Aber softwaremäßig, ganz ehrlich, wenn ich in so einem Model 3 sitze von Tesla, es ist halt alles sofort da. Diese Geschichte mit den Kameras, dass ich die eingeblendet bekomme, ist halt auch, finde ich, meiner Meinung nach ein riesen Sicherheitsaspekt, dass ich halt ein hochauflösendes Kamerabild habe, wenn ich halt quasi links blinke. Klar, ich muss nach rechts gucken, daran muss man sich gewöhnen. Ich denke, wenn man das Auto jeden Tag fährt, gewöhnt man sich da innerhalb von ein paar Tagen dran. Aber allein das zu haben, im Dunkeln ein hochauflösendes Kamerabild, wo ich jeden Fußgänger, jeden Fahrradfahrer halt gut sehen kann, wo ich mir denke, das sollte eigentlich in jedem Auto Pflicht sein, weil es ist halt einfach für mich und für alle anderen um mich rum so ein Ding, wo du dir halt so denkst, warum gibt's das noch nicht flächendeckend? Damit könnte wahrscheinlich so viel vermieden werden. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein Technologie- Push, der mit diesen Elektroautos kommt, der auch viel für Verbrenner besser machen wird. Eben weil dieses Thema Software, dieses Thema Technik, dieses Thema Informationssysteme auch irgendwie sich in diesen anderen Markt halt irgendwie fortsetzen wird. Deswegen ist es, glaube ich, generell auch eine spannende Sache für Autos generell.
Ja, glaube ich auch. Young Pioneer fasst es hier, oder Jung Pioneer ist egal, fasst es ganz gut zusammen, für mich zumindest. Ich mag auch kein Tesla, aber die Software scheint wirklich gut zu sein. Ich will das Thema hier nicht weiter vertiefen. ich fand es sehr, sehr spannend, mit euch über Elektromobilität zu reden.
Definitiv.
Wir sind leider schon am Ende. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Und ich hoffe, die Zukunft überrascht uns beim Thema Elektromobilität weiterhin.